Herr und Frau Alltag in Psychotherapie. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, gute Nacht, guten Morgen. Bei uns ist es Abend. Herr und Frau Alltag sind da.
Hallo.
Und ein herzliches Willkommen von Herrn und Frau Alltag zu einer neuen Folge unseres Podcasts Herr und Frau Alltag in Psychotherapie.
Genau, worum geht's heute?
Worum geht's heute? Wir haben letztens angekündigt, dass wir heute ein bisschen um das Thema oder über das Thema sprechen wollen, das sehen ja die meisten Hörerinnen nicht. Ich bekomme immer Zeichen von Frau Alltag.
Weil du dich ständig bewegst und ich es dann rausschneiden muss, weil du irgendwelche Geräusche von dir gibst.
Ja, weil wir noch nicht in ein ordentliches Aufnahmegerät investiert haben. Also hört uns.
Hör einfach auf, herumzuzappeln.
Es ist Agitiertheit, heißt das im Fachjargon, im psychologischen, im medizinischen
Kind.
Eigentlich. Egal.
Wo waren wir?
Genau, wo waren wir? Wir wollen heute über das Thema Corona reden, das wahrscheinlich jedem oder den meisten bekannt ist. Und wenn es jemandem nicht bekannt ist, dann würde ich auf jeden Fall einen Besuch beim Psychotherapeuten oder Psychiater.
Seine Biermarke.
Genau, ja, könnte auch sein. Dann, oder, ja, also Corona, ich glaube, jeder weiß, was gemeint ist und klingt jetzt lustig, wenn wir da zu zweit zusammensitzen. Ist aber alles andere als wirklich lustig. Vor allem, also nicht nur aufgrund der medizinischen Komponente. Und das wissen wir, glaube ich, alle. Da hat es 1 Milliarde Experten gegeben, sowohl in allen sozialen Medien als auch in allen TVs und Podcasts.
Und in allen Haushalten.
Und in allen Haushalten, also allein in Österreich wahrscheinlich ziemlich sicher, wie 8 Millionen Teamchefs sonst beim Fußball, 8 Millionen
Epidemiologen.
Danke. Also alle, die sich mit Corona auskennen, wir wollen heute ein bisschen schauen, wie es uns gegangen ist oder an unseren Erfahrungen teilhaben lassen. Uns hat Corona getroffen, unerwartet, wie die meisten.
Wie die meisten.
Allerdings war Frau Alltag, als Corona nach Österreich dann gekommen ist, im März war das ja, letzten Jahres 2020, gerade in einer psychosomatischen Reha-Klinik.
Genau, also für alle, die das nicht so klar verstehen, das ist eine eigentlich sowas wie eine offene Psychiatrie, wo man eine Reha macht. In meinem Fall war ich für meine Essstörung in Behandlung und eigentlich ist das so geplant, dass man so um die 10 Wochen bleibt und ich war dann gerade 6 Wochen dort, also gerade gut eingelebt. Das ist ein kann man sich wie ein klassisches Spital vorstellen.
Also du bist hingekommen im Februar, da war Corona,
genau.
Ah, das ist irgendetwas in Asien. Kein
Komplett
Stress,
egal.
Super, jetzt machen wir mal die Reha.
Genau, habe dann 6 Wochen mich dort eingelebt und wirklich hart und intensiv an mir gearbeitet.
Ja.
Und dann kam der 17. März, glaube ich.
Der 13., der Freitag, der 13. März.
Ah stimmt, es kam der
da
Freitag.
Da war der Lockdown, oder wenn ich mich, glaube ich, richtig erinnere.
Nein, der war am 17., glaube ich.
Egal, irgendwann halt dann, während du mittendrin warst, und da muss man vielleicht noch kurz irgendwie, weil noch nicht alle auf einer psychiatrischen Reha waren, das ist so etwas, das kannst du wahrscheinlich viel besser erzählen, da geht man schon Themen an, die man zu Hause nicht so angeht. Das heißt, da ist man sehr vulnerabel, das ist
ja
auch ein neues Wort, das jeder kennt, seit es Corona gibt, die vulnerablen Gruppen müssen wir schützen. Genau. Und das war dann alles andere als witzig für dich.
Genau, also man muss sich das so vorstellen, dass man dort wirklich jeden Tag sehr intensiv Psychotherapie hat, sowohl Gruppentherapien, aber als auch Einzeltherapien und man die Themen, die da so hinter den psychischen Erkrankungen, in dem Fall halt der Essstörung, sehr intensiv angeht, was ja gut ist und wichtig ist und das hat mir dann im Endeffekt auch viel geholfen. Aber es ist so ein bisschen, wie du hast es damals ganz gut verglichen mit einer OP, es ist so, man ist so mittendrin und das, was irgendwie so das Schlimmste wäre, ist plötzlich dort zu gehen, weil du bist in diesem stationären Aufenthalt und es ist alles durchgeplant und es ist aber auch nicht Sinn und Zweck der Sache, dass man nach 6 Wochen einfach nach Hause geht, sondern dass man das sehr wohl abschließt und auch einen Abschluss findet und dann wieder sozusagen in den Alltag zurückfindet, weil das schon eine recht lange Zeit ist, die man dort verbringt. Und bei mir war es halt so, dass ich gerade wirklich mittendrin war und viele meiner psychischen Themen, auch Traumata, die da auch zu tun haben mit meiner Essstörung, gerade sehr stark bearbeitet habe und sehr, sehr vulnerabel war. Und dann kam halt nun mal Corona und das Thema Lockdown und dann hat es das erste geheißen, nein, wir können dort bleiben und wir machen es wird sozusagen abgeriegelt, die Klinik. Und wir bleiben dort. Und dann hat es von einem Tag auf den anderen, ich kann mich noch erinnern, es war nach dem Frühstück, hat es geheißen, auf einmal ein Treffen mit der Klinikleitung für alle Patienten. Und dann hat es geheißen, sie machen zu. Bis am nächsten Tag um 13 Uhr muss das Haus leer sein. Und dort war dann nicht ich die Einzige, die dort in Tränen ausgebrochen ist. Einfach weil das eben eine Situation ist, die sehr, sehr, sehr schwierig war, wie für jeden, das ist eh klar. Als Mensch, der auch noch eine Angststörung hat, war das wirklich schwierig. Ich kann mich noch erinnern, man muss dazu sagen, ich habe auch noch eine Autoimmunerkrankung basierend auf einer Immunreaktion und bin deswegen auch Hochrisikopatient, was Corona angeht. Und ich weiß, ich habe meine Fachärzten geschrieben, okay, scheiße, wie ist das mit der Quarantäne, wenn ich dann zu Hause bin? Weil im Spital war mir klar, ich bin sicher, wenn sie es abriegeln, wird nicht viel passieren.
Und vor allem war, damals musste man ja noch nicht wirklich was. Und also ich kann das jetzt als Angehöriger sagen, okay, wenn meine Frau, die Frau Alltag Corona bekommt, dann ist sie zumindest einmal in einem Spital.
Und in einem Spitalsbett.
Das ja, war auch und der damals Gedanke. Hat man bei 1450 länger angerufen, wenn man einen Arzt haben wollte. Und es war halt totales Chaos und sehr, sehr, sehr schräg. Also ich glaube, die Metapher mit dem, du lagst am OP-Tisch, warst aufgeschnitten.
Genau.
Und dann, vielleicht braucht man aber ein Bett für einen Corona-Kranken, was eh zum jetzigen oder zum damaligen Zeitpunkt wahrscheinlich irgendwie eigentlich nicht nachvollziehbar war. Ah, machen wir mal die Psychiaterin zu, das wird schon nicht so schlimm sein, schick mal alle nach Hause. Genau, so ist es mir vorgekommen, muss ich ehrlich sagen.
Muss man auch dazu sagen, das war in der Klinik, in der ich war und in der ich auch wieder dieses Jahr einen Aufenthalt machen werde. Das war kein Einzelfall, war leider von der Bundesregierung vorgegeben und die waren selber sehr am Kämpfen, wie sie damit umgehen sollen. Und dann wurden wir nach Hause geschickt und haben innerhalb eines Tages wurden da, ich nehme an, es sind so 100 Patienten auf unterschiedliche Stationen verteilt, entlassen, was an sich irgendwie eine sehr schräge Stimmung war, weil keiner wusste, wie geht's weiter, kommen wir wieder oder wann kommen wir wieder. Und dann hat eigentlich das große Warten begonnen, wann ruft die Klinik wieder an, wann dürfen sie wieder aufsperren. Ich habe dann natürlich gleich meine Psychotherapie.
Obwohl, da muss man schon sagen, dass dazwischen schon was passiert auch. Also es war jetzt was? Nicht nur dann hat das große Warten begonnen, sondern es war auch von meiner Seite aus sehr...
Ach so, ja, ich bin 3 Schritte zuvor. Ich habe dich dann mal angerufen und gesagt, oh Gott.
Hol mich ab. Was eh so, ich habe mich zum einen gefreut, dass meine Frau natürlich nach Hause kommt und wieder zu Hause ist. Zum anderen war es natürlich ohne Wissen damals, wie kann man sich schützen. Ist man jetzt besonders, weil das wussten wir auch lange nicht, bist du jetzt wirklich Hochrisikopatient oder nicht? Weil wir das ja nicht wussten und auch keiner wirklich gewusst hat. By the way, danke an die österreichische Gesundheitskasse oder das Gesundheitsministerium, der damals versprochene Brief an alle Hochrisikopatienten,
ist bis heute nicht gekommen.
Der mittlerweile schon ein zweites oder drittes Mal angekündigt wurde, ist nicht gekommen bis jetzt.
Und ich wäre von der Medikation definitiv her allein von der Medikation ein Hochrisikopatient, aber das ist nie gekommen. Das heißt, keiner wusste wirklich, was ist.
Vielleicht hat irgendjemand so einen Brief bekommen, das Herr das und Frau Alltag at Outlook.com. Vielleicht ist es ja auch nur ein Pech bei uns und in unserem Bekanntenkreis gewesen, dass die
verschwunden sind,
die Briefe. Aber egal, es war gar nicht so lustig, weil man mit sehr viel Ängsten dann auch konfrontiert war. Erstens, also für mich als Angehöriger, jetzt kommt jemand aus der psychiatrischen Reha nach Hause oder jemand, meine Frau. Ich weiß nicht, was darf ich sagen, was kann ich sagen beim Thema Essstörung, wie kann ich zu Hause essen, was kann ich essen, wie machen wir das, die sind mittendrin natürlich, weil völlig überstürzt, überhaupt keine Info an irgendjemanden gegeben, wie geht man am besten zu Hause damit um, weil es war sehr, sehr spannend, dann irgendjemand von uns muss einkaufen gehen, damals haben wir noch geglaubt, das dauert nur ein paar Monate und dann oder ein paar Wochen Und dann ist alles wieder gut, aber das war ja dann auch, hat ein bisschen länger gedauert, nachdem wir noch immer in dieser Pandemie festsitzen. Ja, war ziemlich, ziemlich heftig. Jedes Mal, wenn man rausgeht und eh Kontakte meidet, wo es nur geht, Angst zu haben, dass man jetzt dieses Covid-19 mit nach Hause bringt vielleicht und dafür verantwortlich ist, dass man den Menschen, den man liebt, ansteckt. Aber man kann, es war nicht wirklich zu verhindern.
Zusätzlich zur Angst, was ist jetzt, die sicher jeder hatte, und dazu kommen wir dann auch noch, war für mich das ganz schwierig. Ich bin dann sehr wieder in eine depressive Phase gerutscht, habe zwar intensiv mit meinem Therapeuten zu Hause über Zoom erstmals weitergearbeitet, weil ich zudem ja auch nicht persönlich durfte, der alles Menschenmögliche gemacht hat, um da mit mir weiterzuarbeiten. Es war aber leider einfach sehr hart. Also ich kann mich erinnern, ich bin da schon sehr in das Depressive gerutscht und meine Depressionen sind wieder stärker geworden, was auch für dich nicht lustig war.
Na.
Weil einfach das einfach so abrupt war und mittendrin war, dass ich nicht wirklich wusste, was ist. Und eben jetzt sind wir an dem Punkt, es hat dann das lange Warten begonnen, wo man jeden Tag darauf wartet, dass sich die Klinik meldet und sagt, okay, es geht wieder los. In 2 Tagen ist die Aufnahme wieder, weil also das war klar von den Ärzten aus, dass ich noch nicht fertig bin und dass ich nochmal kommen muss, um das irgendwie fertigzustellen. Und ja, das war eine sehr, sehr heftige Zeit für uns. Im Endeffekt war ich dann, also ich war 6 Wochen vorher in der Klinik aktiv, dann war ich 8 Wochen zu Hause.
2 Monate, ziemlich lange Zeit, ja.
Genau.
Also
Und
nicht, dass es mich stören würde, dass du 2 Monate zu Hause bist, aber für das,
für das.
wenn man das Bild hernimmt, dass du eigentlich noch eine offene OP-Wunde oder halt noch nicht zugenäht wirklich bist und
Ja.
dann einmal 2 Monate zu Hause sitzt,
Ja, und
war
dadurch, dass es
schwierig.
so überstürzt war, war halt auch jede Klinik in ganz Österreich überfordert und wusste nicht, wie kann man die Patienten weiter betreuen. Es gab de facto keine Weiterbetreuung. Ich habe das eben über meine privaten Psychotherapeuten gemacht. Und nach 8 Wochen kam dann endlich der Anruf, dass es wieder losgeht.
Wobei, ich muss ich ganz kurz was Positives einwerfen. Ich glaube, die Online-Therapie,
Ja.
die hat einen Quantensprung hingelegt durch Corona, weil das wäre vieles früher undenkbar und unmöglich gewesen, sowohl von Patienten, Klienten als auch Therapeutinnenseite aus,
Genau.
was jetzt möglich ist. Also, dass nicht nur im Homeoffice, wo wir drauf gekommen sind, oh, da geht eigentlich ganz viel und ich muss nicht 8 Stunden jeden Tag in der Firma sein. Da hat sich wirklich viel auch zum Positiven bewegt, weil es schon sehr, sehr hilfreich sein kann, dass man auch diese Möglichkeit hat. Also ich glaube, es
Ja.
wird nicht die einzige Möglichkeit sein und es wird sie, also ich hoffe, weil ich den persönlichen Kontakt sehr, sehr schätze mit Menschen auch. Also hoffe ich erstens, dass Corona irgendwann einmal vorbei ist und wir alle durchgeimpft sind. Und zweitens hoffe ich auch, dass Psychotherapie und gerade auch medizinische Untersuchungen schon auch noch einen Kontakt, einen zwischenmenschlichen beinhalten, auch in Zukunft. Aber es ist cool, dass, wenn man was braucht, man weiß, man könnte jetzt auch schnell online. Und es funktioniert auch ganz okay.
Genau, also man muss auch dazu sagen, ich mache das inzwischen, ich mache wöchentlich Therapie, und da wir ja zwischenzeitlich ins Waldviertel gezogen sind, aus Wien, ist es schon noch so, dass ich inzwischen jede 2. Woche circa zu meinem Termin nach Wien komme, je nachdem, was halt gerade die Covid-Maßnahmen erlauben, und jede 2. Woche online, beziehungsweise wenn es mir körperlich halt von der Autoimmunerkrankung nicht gut geht und ich das Gefühl habe, ich kann nicht Auto fahren oder ich habe einfach Schmerzen und kann nicht, dann ist es einfach sehr angenehm zu sagen, hey, bitte mach mal ein Zoom-Meeting, ich schreibe einen Einzeiler an meinen Therapeuten und wir sehen uns auf Zoom. Das ist super angenehm. Und das hat es definitiv gebracht. Das ist schon sehr, sehr angenehm.
Obwohl du dich immer sehr, sehr freust, wenn es wirklich auch face to face geht.
Ja, ich freue mich jedes Mal, wenn ich hinfahre und wirklich es persönlich machen kann. Es ist einfach nochmal was anderes, wenn man im selben Raum ist. Natürlich, wichtig ist dazu zu sagen, Masken und so weiter sind derzeit eh logische, also ohne das geht's nicht. Deswegen ist Zoom auch manchmal ganz angenehm, wenn man halt das ganze Gesicht vom anderen jeweils sieht.
Das ist vor allem, muss ich sagen, für Therapeutinnen sehr schwer.
Ja.
Auch wenn man einem Patienten mit Maske gegenüber sitzt, den
Ja.
Patienten dann wirklich einzuschätzen, weil sich ja sehr, sehr viel aus der Mimik und aus dem Gesicht und aus dem Ausdruck ableitet. Und wenn man dann hinter einer Plexiglasscheibe oder
Maske,
mit
ja.
Maske eigentlich viel schlimmer als die
Und
Plexiglasscheibe, wenn man.
wir haben schon mal abgemessen. Ich glaube, wir haben 3 Meter Abstand zwischeneinander. Wir haben schon mal große Schritte bei ihm in der Orde gemacht.
Naja, also das ist sehr, sehr schwierig, aber ich glaube, das ist
Ja.
für alle sehr schwer. Ich habe mich jetzt auch abseits der Psychotherapie sehr daran gewöhnen müssen, wenn ich einen blöden Satz irgendwo in der Öffentlichkeit sage, den ich normalerweise mit einem Lächeln erkläre, dass jeder
Was viel
weiß,
zu oft vorkommt.
das wäre jetzt ja nur ein Spaß gewesen. Wenn das ausbleibt, die Möglichkeit, muss man schon sehr mit den Augen arbeiten, dass die Menschen
Ich musste noch
verstehen.
nie dazwischen gehen, aber manchmal.
Ja.
Nein, auf jeden Fall ist cool über online, ist trotzdem, habe ich mich immer sehr gefreut, wenn ich persönlich hin kann und mache ich auch wieder. Morgen ist es wieder soweit. Was ich dann sagen wollte, ja, es ging dann weiter, es kam der heiß ersehnte Anruf und dann war ich wieder 8 Wochen in der Klinik, allerdings unter viel strengeren Auflagen. Also
Besuchsverbot.
unter anderem
Ja.
Besuchsverbot, es durfte kein Fremder ins Haus. Davor war es okay, wenn mich jemand besucht hat im Haus oder auch mal kurz ins Zimmer mitgekommen ist. Man hat in so einer Reha Gott sei Dank Einzelzimmer. Das ging alles nicht. Also wir konnten immer uns in den Klinikgarten setzen oder haben dann angefangen, irgendwo im Freien Picknick zu machen. Was sehr nett war, weil wir viele schöne Orte gefunden haben.
Auf jeden Fall, man darf ja nicht vergessen, dass die Lokale auch zu hatten und noch
Aber
immer zu haben.
es war dann auch lustig, weil zum Beispiel Menschen, die mich besucht haben, nicht aufs Klo gehen konnten in der Klinik. Und
Stimmt, es gibt da einen kleinen Waldweg.
wo der Alltag immer stehen geblieben ist und
Ja, nur die kleine Seite.
sich kurz erleichtert hat.
Ja.
Aber solche Sachen, die einem nicht
Ich wollte
klar
nicht in den Klinikgarten urinieren. Das ist überhaupt einmal ein Thema, das wir besprechen sollten,
sind. Was,
dass.
in den Klinikgarten zu
Ja, das
urinieren?
auch, nein, aber das.
Aber ich muss hier ganz kurz meine Schwester outen. Und sie wird mich dafür hassen, wenn ich es erzähle. Die mich besucht hat
Ach so,
mit.
die wirkliche Schwester, nicht die
Nein, meine
Kranken. Ja,
Schwester,
okay, ja.
die mich mit meiner Nichte besucht hat im Klinikgarten. Natürlich nur. Und die ganz dringend aufs Klo musste und sich dann irgendwo in einem Gebüsch versteckt hat und dann
Im Klinikgarten.
im
Also ist
Klinikgarten.
meine.
Und ich ihr
Ja.
eigentlich gesagt habe, geh hinter dem Busch, weil dort kommt niemand und sie war sie in Wahrheit, da gibt es halt so durch den Klinikgarten so einen Trampelpfad und in Wahrheit war sie direkt am Trampelpfad und ich bin nur dort gesessen und dachte mir, oh bitte lass jemand nur vorbeigehen. Es ist leider nicht passiert, aber es wäre sehr lustig
Es ist
gewesen.
niemand vorbeigekommen.
Nein, ist nichts passiert.
Wir schweifen etwas ab,
Ja, auf jeden
aber auch
Fall.
ein sehr, sehr
Schwierige
wichtiges Thema.
Klosituation zu Corona in der Klinik. Nein, das hat dann aber dann auch eben mit Auflagen funktioniert. Also statt 10 Personen durften nur noch 5 Personen in Therapiegruppen sein und lauter solche Sachen. Wir mussten getrennt essen, Masken natürlich, Tests.
Damals war ja Tests noch was Besonderes. Tatsächlich,
Ja.
das war ja nicht so, das hat sich ja wirklich sehr weiterentwickelt, dass man jederzeit überall einen Test machen kann. Ich weiß, als du auch in Wien warst damals, bin mal zum Flughafen gefahren extra
Ja, weil es mir nicht gut ging.
und 120, nein,
Also.
dir ist sehr gut gegangen natürlich, weil man nur, aber es war kein Covid.
Nein, es war natürlich kein Covid. Man muss auch dazu sagen, wir haben es bis jetzt geschafft. Holzklopfen. Beide ein ganzes Jahr ohne Corona-Infektion
Wenn haben wir es nicht
durchzustehen.
gemerkt und mittlerweile sind wir zumindest schon teilimmunisiert aufgrund deiner Hochrisiko-Geschichte.
Genau. Irgendwie schweifen wir ab. Auf jeden Fall, ja, es war sehr streng. Ich kann mich erinnern, ich hatte einmal Halsschmerzen, da wurde ich sofort unter Zimmerquarantäne gestellt, wo vor meinem Zimmer dann ein Tisch aufgebaut wurde mit Sicherheitsanzügen und man hat mir das Essen tatsächlich vors Zimmer gestellt und
Ich
ich bin.
dachte, unterm Tür, also
Nein!
durch den
Nein,
Türspalt ist
sie
es.
haben die Tür aufgemacht, haben es reingestellt am Boden und sind wieder rausgegangen. Und weil da musste ich ja noch 24 bis 36 Stunden auf das Testergebnis warten.
Gibt es ja jeden Tag eine Palatschinke oder nach und nach also unterm
Nacheinander, super für
Türspalt.
Essgestörte.
Ja.
Nein, aber das war, glaube ich, 2 Tage vor meiner Entlassung, dann im Juli, weil das ganze Projekt Reha hat mich dann Anfang relativ lang gekostet, weil Anfang Februar bin ich sozusagen eingerückt und Ende Juli war ich dann fertig.
Ja.
Weil es insgesamt dann halt auch mehr als 10 Wochen wurden, eben wegen dieser Unterbrechung
Herr
und
Alltag alone at home.
ja, sagen wir mal, das hat ihn gestört.
Es, ja, schon. Ich war sehr einsam, dank Corona auch, oder durch Corona und du in der Reha. Also,
Ja, aber das
es
ist
war nicht
eigentlich.
so leicht, nur über Online und über Telefonate Kontakt zu halten.
Aber das sind wir genau beim Thema, wo wir eigentlich hinwollen. hin wollten.
Ich dachte, wir haben keinen Plan.
Auf eine leicht umständliche Art und Weise, nämlich es ist zwar schön und gut, was Corona bei uns so ausgemacht hat, wir müssen aber ehrlicherweise sagen, wir sind bis zu einem gewissen Grad gut dran, ja. Abgesehen von dieser Klinikgeschichte. Erstens, Herr Alltag arbeitet von zu Hause.
Und auch schon vorher.
Auch schon vorher.
Das heißt, ich war es ziemlich gewohnt, im Homeoffice zu sein.
Ich bin eben aus gesundheitlichen Gründen zu Hause. Das heißt, wir waren es vorher schon gewohnt, immer beide zu Hause zu sein und auch da diese Trennung zu schaffen zwischen er arbeitet und jetzt ist das, was sich als sehr großer Vorteil herausgestellt
hat. Ja, und hilfreich ist, dass wir uns mögen.
Es ist ganz hilfreich, dass wir uns da nicht am Arsch gehen, sondern ganz im Gegenteil.
Aber das klingt jetzt eh lustig, aber ich glaube, das ist eine enorme Belastung für viele, oder ich bin mir sehr sicher, dass es eine unglaubliche Belastung für viele ist, die halt einen großen Teil ihres Lebens auch außerhalb in Jobs verbringen und sich dann halt nur für eine kurze Zeit zu Hause treffen und vielleicht ein spannendes Wochenende miteinander verbringen. Wenn man dann auf einmal auf engem Raum permanent aufeinander klebt, kann ich es mehr als nachvollziehen. Bei uns ist es zum Glück jetzt nicht so gewesen, aber absolut verständlich, dass das nicht unbedingt gut geht.
Nein, es war auch sehr spannend, dass wir unsere Wohnung in Wien einen Nachmieter gesucht haben. War fast ausschließlich die Leute, die sich gemeldet haben, haben sich während Corona getrennt und deswegen eine neue Wohnung gebraucht. Und da sind wir genau bei der Sache. Was hat Corona eigentlich mit uns allen gemacht, abgesehen von uns beiden? Und da gibt es einfach sehr, sehr viel zu sagen. Corona hat uns alle, glaube ich, näher an das Thema psychische Gesundheit gebracht.
Hoffentlich zum einen Teil, aber ich glaube leider, weil wir viele Erfahrungen gemacht haben mit typischen Symptomen und auch Störungen und Krankheiten, die sehr, sehr häufig vorkommen, aber durch Corona sicher noch viel, viel öfter in ganz Österreich und auf der ganzen Welt, muss man auch ehrlich sagen, aufgetreten sind im letzten Jahr. Also du hast es eh auch schon gesagt, also bei dir war es auf jeden Fall auch durch wahrscheinlich die Angststörung, aber eine Depression.
Ja, eindeutig.
Ich kann von mir jetzt ganz kurz, um ein positives Beispiel noch zu bringen, sagen, Alkoholismus ist jetzt, glaube ich, ziemlich verbreiteter. Bin ich mir nicht sicher, ob das durch Corona mehr oder weniger geworden ist. Aber bei mir ist es auf jeden Fall, hat zu keinem Rückfall geführt.
Ich finde, ich glaube kurzfristig ja, weil mal alle... Das bis zu einem gewissen Grad im ersten Lockdown war noch so, okay, wir bleiben alle zu Hause und wir halten zusammen. Und da wurde, glaube ich, schon relativ viel getrunken.
Wobei, aber da habe ich ja damals eine spannende Studie gelesen, dass in Deutschland und Österreich ja vornehmlich Hefe, Germ und Klopapier.
Ja.
Und in Frankreich und Spanien war, glaube ich, unter den Top 3 Kondome und Wein.
Ja, die haben mehr. Also
Frankreich oder Spanien, einen von beiden. Aber ein bisschen den kulturellen Hintergrund, wie man...
Ja, Strände.
Naja, aber nicht in Quarantäne, wenn ich zu Hause sitze. Egal. Wir haben uns heute auf jeden Fall vorgenommen, dass wir mal ein bisschen in Richtung, erstens, weil es dich auch betroffen hat in der Corona-Zeit, Frau Alltag, uns das Thema oder in Richtung Depression gehen. Es ist etwas, glaube ich, das jeder zumindest aus seinem Sprachgebrauch kennt. Jeder ist schnell einmal depressiv. Warum bist denn du so depri? Mach nicht so... depressives Gesicht. Und wo man schnell einmal eingeordnet wird und ach, du bist depressiv, gibt's ja, kennt ja jeder. Aber was ist das wirklich? Wie geht's einem, wenn man wirklich depressiv ist? Oder wann ist man wirklich depressiv? Was brauchst du dazu? Das wollen wir uns heute anschauen ein bisschen. Und am besten ist es wahrscheinlich, bevor man jetzt irgendwie sagt, was wären so die Symptome nach dem Kriterienkatalog der Medizin. Ich war zum Glück noch nie depressiv. Frau Alltag hatte schon einige depressive Episoden in ihrem Leben. Also man kann es, glaube ich, kurz zusammenfassen. Es ist nicht, ich bin einmal schlecht drauf.
Nein, es ist definitiv nicht nur, ich bin einmal schlecht drauf. Es ist eine Phase über Wochen hinweg, wo man, ich beschreibe es immer, wenn ich das Gefühl habe, eine Depression kommt, als es wird dunkler. Ich habe das Gefühl, alles um mich herum wird dunkler, düsterer, schwieriger. Es wird alles anstrengender, mich überhaupt, ich sitze auf der Couch und einfach nur das Handy aus der Hand zu legen und mich nicht nur mit irgendeinem Schrott, den ich nicht einmal wahrnehme, berieseln zu lassen, kostet mich so viel Kraft. dass ich glaube, es zerreißt mich. Es ist so, dass ich nicht schlafen kann, dass ich ständig wach bin, dass ich einfach meine gesamte Einstellung, es ist, als hätte man einen Schalter umgedreht und jeder mögliche Gedanke läuft ins Negative. Egal, was ich mir, und sei es Kleinigkeiten vornehme, ich bin mir zu 1000% sicher, das bringt sowieso nichts.
Und kommt das mit einem Fingerschnippen von jetzt auf gleich oder wie ist das?
Bei mir inzwischen, wo ich, also ich habe Depressionen scheinbar seit meiner Kindheit, jetzt wo ich gelernt habe, damit langsam besser zu leben und wirklich auf Phasen zu reagieren, ist es schon so, dass es dann sehr schnell geht. Also innerhalb von ein paar Tagen, wo ich mir denke, von Himmel hoch jauchzend stimmungsmäßig, auch das kann im Übrigen sein, dass ich dann sehr in ein Loch stürze und das Gefühl habe, das bringt alles nichts. Was mache ich? Mein ganzes Leben zieht an mir vorbei und es bringt sowieso nichts. Ich habe dann auch immer sehr viel Schuldgefühle und fühle mich sehr wertlos. Und weil man fühlt sich einfach so gefangen und es fühlt sich an, als hätte jeder Muskel 100 Kilo und man kann sich nicht bewegen. Und es ist so richtig, ich weiß nicht, für mich ist dunkel die beste Beschreibung. Es ist, als würde ich eine Dunkelheit von innen auffressen und dir so richtig die Luft abschnüren. Und du gibst aber dann auch sehr schnell auf und denkst dir, okay, dann bleibe ich halt liegen. Ich scheiß drauf, ich will nicht mehr. Was auch das sehr Gefährliche dran ist, inzwischen bin ich gut mit Psychopharmaka eingestellt und habe sozusagen meinen Notfallkoffer, wenn ich das merke, dass ich sehr schnell drauf reagiere mit meinem Therapeuten, aber dann auch medikamentös mit meinem Psychiater. Und ich habe zum Beispiel Notfallsmedikamente, dass wenn ich merke, das kommt so, dass ich die nehmen kann. Das sind Beruhigungsmittel. Habe ich früher immer sehr verteufelt, bin ich inzwischen sehr dankbar dafür. Und wenn man sie intelligent und nur wenn es notwendig ist, anwendet, ist das überhaupt nichts Schlimmes.
Zu den Psychopharmaka möchte ich noch ganz kurz sagen, also das ist ja etwas, was man, das nimmt man nicht einmal, wenn man sich depressiv fühlt,
Nein.
sondern das ist etwas, das beginnt überhaupt erst nach mehreren Wochen der Einnahme zu wirken. Das heißt, das ist jetzt keine Wunderpille, die sagt, oh, ich fühle mich heute ein bisschen depressiv, deshalb schaue ich, ob ich im Internet das ein oder andere Antidepressivum bekomme und werfe das geschwind ein. Also es ist ganz, ganz
Bitte nicht.
wichtig, dass man das mit seinem Psychiater gemeinsam macht. Es gibt viele, viele unterschiedliche Antidepressiva, die relativ ähnlich von ihrer Wirksamkeit sind in der Theorie, aber nachdem jedes Hirn von jedem Menschen ein bisschen anders funktioniert, es gar nicht so leicht ist, das wirklich passende Medikament für genau die Person, die es gerade braucht, zu finden. Und da muss man halt auch sehr, sehr dahinter sein, auch als Patient. Und das ist als Depressiver sehr, sehr schwierig, weil es kann auch schon sehr, sehr anstrengend sein, jeden Tag eine Tablette zu nehmen, tatsächlich. Das ist
Ja.
oft nicht so leicht. Und deshalb, ja, also das nimmt man dann auch nicht nur ein, zwei Wochen, sondern das nimmt man dann halt über Jahre. Und das ist aber auch nichts Schlimmes, weil die haben
Nein,
so gut wie
überhaupt
keine
nicht.
langfristigen Nebenwirkungen und es ist nicht schlimm. Das ist ganz, mir ganz wichtig, auch wenn Psychotherapie sicher bei einer Depression auch hilft, sich auch pharmakologische Hilfe zu holen und glaube ich sogar mehr als angebracht, also.
Wichtig ist mir noch, da klar zu machen, und ich versuche gerade die richtigen Worte dafür zu finden. Eine Depression ist nicht, ich bin schlecht drauf. Wenn man depressiv ist, verliert man jeglichen Willen und jegliche Freude an Kleinigkeiten. Wenn du aus dem Fenster schaust und die Sonne scheint und du hörst die Vögel zwitschern, hast du bei einer Depression nur Lust, die Vorhänge zuzumachen. So einfach so Kleinigkeiten, und es macht einfach nichts mehr Sinn und du siehst keine Hoffnung und keine Zukunft. Und was man auch dazu sagen muss, was man oft übersieht gerne ist, und das habe ich, so bin ich auch sehr lange durchs Leben gegangen, ist, Menschen, die depressiv sind, denen ist das oft nicht bewusst. Weil so wie mit der Essstörung, jeder kämpft mit seinem Schweinehund, sagt man sich dann gern, es sind alle mal schlecht drauf. Es ist
Das stimmt
aber,
ja auch,
also,
aber es gibt einen Unterschied.
aber Menschen mit Depressionen können sich selber sehr gut anlügen und sehr lange bis zu einem gewissen Punkt weitermachen. Also eine Depression ist es nicht erst, wenn man nicht mehr aus dem Bett kommt. Das ist mir auch wichtig zu sagen.
Ja.
Und zum Beispiel viele Depressive, so wie ich genau dieser Typ bin, ich kann in der schlimmsten Depression, wenn es nach außen hin notwendig ist, so eine Maske aufsetzen, dass du keine Chance hast, zu merken, dass es mir nicht gut geht. Also obwohl ich keine Kraft habe, nicht aufkomme oder sagen wir ein paar Schritte davor. Es gibt dann diesen wirklich finalen Punkt, aber am Weg, das ist ja ein schleichender Prozess in einer Depression. Ich weiß, wie oft es mir so dreckig ging und ich in nichts einem Sinn gesehen habe, was ich gemacht habe und ich in der Arbeit super gut drauf war und super hyper und ich schaffe alles und wow. Und ich arbeite mehr als alle anderen, weil das macht Spaß. Woo! Und das ist schon auch sehr typisch für Menschen, die mit depressiven Erkrankungsbildern, dass das einfach der Weg hinein, nur weil jemand scheinbar gut drauf ist, heißt das nicht, dass es ihm auch wirklich gut geht. Und wenn einem auffällt, dass sich ein Mensch verändert, ist es manchmal ganz gut, wenn man einfach offen fragt, sagt du, sag, geht's dir wirklich gut? Das ist mir nur wichtig zu sagen, dass Depression nicht immer nur... Es ist nicht von einem Tag auf den anderen, ich liege im Bett und ich komme nicht mehr auf, sondern es ist ein Prozess dorthin, der sehr, sehr trügerisch ist. Das wollte ich eigentlich damit
sagen. Gibt Abstufungen, es gibt eben leichte Episoden, es gibt mittelgradige und es gibt schwere Depressionen. Ich glaube, die Frau Altag hat das aus eigener Erfahrung sehr, sehr gut beschrieben. Und natürlich ist es am besten, wenn man beginnt, am besten ist es natürlich, wenn man gar keine Depression hat, aber kann passieren. Ich glaube, 17% aller Menschen neigen zu Depressionen und aktuell ist jeder Zehnte in Österreich depressiv, nach tatsächlich nicht schlecht drauf, dann wäre man in Österreich wahrscheinlich... schwieriger,
ein großes Problem.
Sondern 10% leiden wirklich unter einer Depression. Und Depression wird immer so, ist ja nur eine Depression. Das ist wirklich nicht lustig, weil Depression kann tödlich sein. Man kann an einer Depression sterben. Man kann tatsächlich Suizid begehen, weil man so depressiv ist. Und das ist eine unfassbar ernstzunehmende Krankheit, gegen die man super was machen kann. Umso mehr ist es schade, wenn man das irgendwo in ein Eck hineinstellt und sagt, du bist nur depressiv, wird schon wieder.
Ich muss auch sagen, dieses Thema, das du gerade angesprochen hast, diese Suizidgedanken, darüber spricht man nicht gern, da hört man auch nicht viel drüber. Ich möchte es auch nur kurz
anschneiden. Es ist okay, darüber zu sprechen, warum nicht?
Also, es gehört zu einer Depression dazu. Die Frage ist, wie geht man damit um? Es ist okay, den Sinn des Lebens zu hinterfragen, aber... Es muss noch immer man muss es früh genug erwischen, wo noch immer der Punkt da ist, nein, ich hole mir Hilfe. Oder nein, das kann es nicht sein. Bei mir war es immer, das kann es nicht gewesen sein, weil dann war der ganze Scheiß bis jetzt umsonst.
Gutes Zeichen.
Nicht auf dich bezogen, Herr Alter.
Ja.
Ich hoffe, wir triggern damit jetzt niemanden. Aber für mich war es tatsächlich gut, auch mit anderen Menschen mit psychischen Erkrankungen in Privatgesprächen ein bisschen darüber zu sprechen und zu sagen, einfach tatsächlich sich auch auszutauschen, wie man sich da ein bisschen rausholt.
Und eins möchte ich noch sagen, ganz wichtig, wenn man jemanden im Bekannten, Freundeskreis, Familie hat, wo man so das Gefühl hat, da stimmt irgendetwas nicht und man ist nicht selbst Psychotherapeut oder Experte, wie auch immer, und denkt sich, ich mache mir Sorgen, dass sich der was antut, dann ansprechen. Auf jeden Fall nicht irgendwie, um Gottes Willen, da könnte ich irgendwas falsch machen, sondern echt das einfach ansprechen. Und das ist oft schon hilfreich, wenn man da erkannt wird und dann gemeinsam eine Lösung findet, wenn das wirklich akut ist. Also es gibt da auch noch Abstufungen. Es gibt, so wie die Frau Alter gesagt hat, natürlich, dass man sich einmal, natürlich, aber es kann passieren, dass man sich Gedanken macht, wäre es nicht besser, wenn ich nicht mehr auf der Welt wäre. Sowas wird wahrscheinlich einem Depressiven, oder dir ist es zumindest schon passiert. Aber also.
Und da sind wir genau beim Thema, wo sich auch der Kreis zu Corona schließt, ist eine der schlimmsten Sachen an einer Depression ist die Einsamkeit. Du kannst in einem Raum voller Menschen stehen und du bist der einsamste Mensch der Welt und fühlst dich so allein. Ich habe den besten, ohne Übertreibung, Mann der Welt, den man haben kann.
Danke.
Für so ein Thema und so eine Erkrankung. Und trotzdem fühle ich mich in solchen Phasen einfach sau einsam und alleingelassen. Das ist nicht auf dich bezogen, sondern da geht es eher darum, dass ich das Gefühl habe, es bringt sowieso nichts. Und auch niemandem was glaub, der mir sagt, so ist es nicht. Grundsätzlich ist es immer gut, jemanden, wo man sowas vermutet, einfach zu sagen, hey, geht's dir gut? Ich habe das Gefühl, du fühlst dich ein bisschen allein. Das ist schon so das Erste, was tatsächlich, auch wenn man es nicht glaubt, es ist so einfach, aber es kann sehr viel bewirken. Womit ich ein großes Problem habe, ich persönlich, war immer, das ist nicht so schlimm, entspann dich einfach, dann bitte, du musst nur positiv denken, mein Lieblingssatz.
Das wird schon wieder.
Das sind einfach Sätze, die überhaupt nichts bringen.
Jetzt möchte ich aber ganz kurz da für die Angehörigen das Wort ergreifen, weil es als Angehöriger oder wenn man mit jemandem zusammenlebt, der depressiv ist, der wirklich eine schwere Depression oder eine schwere Episode in einer Depression hat. Das klingt jetzt super, wenn du sagst, es reicht schon, wenn man auf den zukommt, auf denjenigen. Nur, Obacht, alle, die das machen, man muss halt auch damit rechnen, dass es nicht so aussieht, als würde es was bringen.
Nein, weil man es einfach nicht zeigen kann.
Also es schaut dann oft so aus, als würde man tatsächlich gegen eine Wand reden und es kommt nicht zurück, hilft aber trotzdem, offenbar, beim Gegenüber.
Ich strecke gerade meine Hand aus.
Also ich dachte, du gibst mir schon wieder ein Zeichen,
um irgendwas zu machen. Nein, ich wollte deine Hand halten, einfach weil du nie aufgegeben hast. Und ich weiß, du wirst auch nie aufgeben, wenn ich in meinem kleinen schwarzen Loch sitze und
nein, wir wollen hoffen.
Mich vergrabe.
Es kann passieren. Eine Depression ist in den meisten Fällen wiederkehrend.
Aber gut behandelbar.
Gut behandelbar und vor allem kann man die Zeichen sehr, sehr gut erkennen. Und das lernt man unter anderem auch in der Psychotherapie. Wann bahnt sich denn so eine Depression an? Oft sind das irgendwelche Situationen, die einen triggern, die einem nahe gehen. Zu viel Stress, ein Verlust von jemandem, der einem nahe steht, irgendwas im Job, irgendwas im Freundeskreis. Das kann schon irgendwie so ein typischer Trigger sein. Und wenn man lernt, das zu erkennen rechtzeitig, kann man wirklich super was machen. Also erstens die Antidepressiva, also Psychopharmakologie ist... Gibt es wirklich Studien, als die eingeführt wurden, jetzt weiß ich nicht genau, deshalb möchte ich jetzt nicht, ich möchte nichts Falsches sagen, müsste ich nachschauen, reiche ich nach, wann die eingeführt wurden, da ist die Sterberate tatsächlich, also nicht nur die Suizidalrate, sondern die Sterberate der gesamten Bevölkerung nach unten gegangen, weil man so viele Tode dadurch verhindern hat können, die eben durch Depression, das heißt ja nicht immer, dass man sich dann spektakulär suizidiert, sondern das kann ja dann auch sein, dass man sich nicht mehr um sich kümmert, dass man Drogen, Substanzmissbrauch, das...
Essen, falsche Ernährung.
Falsche Ernährung und so weiter und so fort. Also da ist ein ganzer Rattenschwanz dran, wie man sich selbst nicht gut behandeln kann, durch eine Depression unter anderem auch. Und das heißt, das bringt wirklich was und Psychotherapie in weiterer Folge hilft dann dabei, sowas frühzeitig zu erkennen und gar nicht mehr sie so schwer werden zu lassen, dass es wirklich so finster, so dunkel wird, wie Frau Alltag das sagt. Ich habe mal irgendwie gehört in einem Seminar, dass es gibt, wer so lange eine Depression nicht gehabt hat, man kann das nicht beschreiben. Es ist ganz, ganz schwer, dieses Gefühl. Das ist eben nicht so ein Traurigsein, das ist kein, ich bin schlecht drauf oder mir geht's, ich bin müde, erschöpft, sondern es ist irgendwie alles zusammen, dass man, wenn man es nicht selbst erlebt hat, nicht wirklich in Worte fassen kann.
Und wiederum als Mensch, der damit scheinbar schon immer lebt, also bei mir gab es auch schon von Experten die Annahme, dass ich das schon aus dem Kleinkindalter heraus entwickelt habe.
Gar nicht so selten, auch bei Kindern und Jugendlichen, und da schließt sich jetzt der Kreis, Entschuldigung, dass ich die unterbreche, durch Corona ist Depressivität und Depressionen gerade bei Kindern und Jugendlichen enorm angestiegen, was wirklich erschreckend und fürchterlich ist und wo wir schauen sollten, dass wir unsere Zukunft irgendwie nicht irgendwie vergessen und ihnen da bald helfen.
Ja, die Augen offen halten und einfach da auch, es ist schwierig zu differenzieren, weil wenn jemand gerade mitten in der Pubertät ist, ist die Frage, was ist eine Depression, was nicht, das ist schon klar. Da sind wir auch nicht die Experten in diesem Thema, muss ich auch ehrlich sagen, wir haben keine Kinder. Ich kann von mir sagen,
als du sagst immer, du hast ein Kind. Nämlich mich.
Ja, dich. aber als jemand, der, das wollte ich eigentlich sagen, sein ganzes Leben lang diese Phasen hatte, mal mehr, mal weniger, für mich ist es schwierig, mir das komplett ohne vorzustellen. Deswegen hat es auch so lange gebraucht, bis ich das als Depressionen erkannt habe. Oder
ein Teil von dir selbst. Oder ein Teil von dir.
Na, weil es halt zu mir dazugehört, dieses Unsichere, hinterfragend, ob alles überhaupt einen Sinn hat und so weiter. Immer sehr zaghafte mit dem eigenen Selbst. Deswegen finde ich das so spannend, dass du sagst, das ist so schwierig für jemand, der noch nie eine Depression hatte.
Ja, also man kann sich es irgendwie vorstellen, es ist so viel, aber es ist echt schwer, sich da hineinzufühlen in eine wirkliche Depression, weil für jemanden, der das noch nie erlebt hat, klingt das, ja, bist halt ein bisschen müde, das fehlt ein bisschen der Antrieb, aber
Schön wär's.
wir sind ja alle gewohnt, das kann passieren, aber das hört auf.
Aber
Und es
jetzt
kommt nie alles gleichzeitig.
kurze Zwischenfrage, was ist eigentlich kurz vor deinem Entzug? Da ging es dir ja wirklich psychisch nicht gut. Würdest du das nicht, weil ich hätte das schon als eine zumindest leichte, mittelgradige Depression
Na, ich würde
empfunden.
das im Nachhinein, nachdem ich mittlerweile weiß, was was ist, nicht als Depression werten. Also bevor ich mich dazu entschieden habe, erstens das Thema anzugehen
Ja.
und das zu machen, war für mich keine Depression, sondern das war für mich Angst in erster Linie tatsächlich viel, ob ich das schaffen werde und schon so Selbstzweifel. Aber das war jetzt nicht so diese Antriebslosigkeit, dieses erschöpft sein, erschöpft war ich, nachdem ich eine halbe Flasche Wodka getrunken habe, logisch. Aber und müde dann auch. Schlaflosigkeit, schlecht geschlafen, das stimmt, aber konnte auch sehr viel schlafen. Wir können mal ganz kurz, vielleicht, damit wir es ein bisschen theoretischer machen und nicht nur so über die Gefühle und so reden, wie es gegangen ist. Was sind eigentlich die Symptome nach dem medizinischen Kriterienkatalog ICD-10?
Das Lieblingsbuch vom
Das
Herrn Altag.
weil ich leicht hypochondrische Ansätze habe und nicht
Leicht?
leicht, sehr leichte. Also, eine Diagnose für eine Depression setzt die Dauer von mindestens 2 Wochen voraus von folgenden Kernsymptomen. Also drei davon, von denen, die ich jetzt aufzähle, braucht man mindestens 2 Wochen lang, dann ist man laut ICD-10, also laut dem offiziellen Diagnosekatalog der Weltgesundheitsorganisation, als depressiv einzustufen. Da gibt es dann noch einige Abstufungen, aber egal.
Und wichtig, eine Diagnostik ist immer von einem Arzt zu machen. Das hier jetzt, Disclaimer, ist keine Diagnostik.
Nein, ich
Es ist
lese
rein
nur.
informativ und man kann sich nicht selber diagnostizieren.
Nein, aber wenn 10 von 10 davon zutreffen, sollte man vielleicht mal eine Diagnostik machen.
Vielleicht.
Also wenn seit 2 Wochen, 3 reichen aus für eine Diagnose, gedrückte Stimmung, seit 2 Wochen Interessen- und Freudlosigkeit, also mindestens 2 Wochen, es müssen nicht 2 Wochen sein, also seit 2 Wochen oder länger, erhöhte Ermüdbarkeit, verminderter Antrieb, Aktivitätsverlust, verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit. Es ist sehr auffällig bei dir, Frau Alltag,
Ja.
manchmal, wenn du in die depressive Richtung
Ja, sehr.
gehst. Vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen. Schuldgefühle und Gefühl der Wertlosigkeit haben wir besprochen. Negative und pessimistische Zukunftsperspektiven kennen wir. Suizidgedanken, erfolgte Selbstverletzungen oder selbstverletzende Handlungen, die man ausgeführt hat. Schlafstörungen und verminderter Appetit. Also, das wären jetzt einmal so die Symptome, die laut ICD-10, wenn man 3 davon über einen Zeitraum von mehr als 2 Wochen hat, kann es sein, dass man tatsächlich eine Depression hat.
Genau. Und das finde ich eben jetzt spannend, weil das habe ich gerade überlegt, in die Zeit, in der ich vorher gesprochen habe, kurz vor dem Entzug vom Herrn Alltag, ist so die, wo ich es noch nicht wusste, ich wusste es sehr lange nicht.
Ja.
Ich habe sehr wohl mitbekommen, dass etwas nicht stimmt, aber ich dachte immer, er ist depressiv und habe auch aktiv versucht zu helfen. Aber das war für mich die Zeit, als ich es dann erfahren habe und du es mir sozusagen gesagt hast und wir dann gemeinsam gesagt haben, okay, wir gehen das an und wir planen das und dann der Entzug bevorstand. Da war ich mir sehr sicher, dass du eine Depression hast, aber nicht wissentlich. Damals wusste ich nur noch selber nicht, dass ich
Ja.
wahrscheinlich mein Leben lang schon 10
Aber
hatte.
ich bin jetzt einmal gerade durchgegangen, was mich jetzt selbst interessiert. Gedrückte Stimmung, ja, also je nachdem, je nach Konsum. Interessen und Freudlosigkeit, auch nicht. Erhöhte Ermüdbarkeit, verminderter Antrieb, Aktivitätsverlust, eher substanzindiziert,
Okay.
weil Alkohol müde macht
Ja.
auf Dauer. Verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit, auch nicht von nicht, nein.
Nicht von nicht.
Ja, nicht von mir aus, sondern Substanz wahrscheinlich bezogen, ja. Vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen? Nein.
Damit hat er kein Problem.
Na, Schuldgefühle und Gefühle der Wertlosigkeit? Na. Negative und pessimistische Zukunftsperspektiven auch nicht wirklich. Suizidgedanken, nein. Erfolgte Selbstverletzungen und selbstverletzende Handlungen, ja, Konsum, aber nicht in einer anderen Art. Schlafstörungen und verminderter Appetit hatte ich nicht, tatsächlich.
Stimmt.
Ja.
Es ist aber auch ein wichtiger Punkt, dass da diese Symptome, so wie du sie jetzt aufgezählt hast, ja grundsätzlich auch Sachen sind, die man als gesunder Mensch einzeln auch so einfach haben
Natürlich,
kann.
immer wieder, alles
Und
davon.
weil du jetzt gesagt
Also
hast,
bis auf die Suizidgedanken, muss ich ehrlich sagen, die hatte ich noch nicht, aber sonst habe ich alles schon mal gehabt.
aber weil du gesagt hast, substanzabhängig, das ist immer der schlagende Punkt. Wenn man diese Sachen unter normalen Umständen hat, also nicht, ich habe jetzt das Hardcore-Projekt in der Arbeit, ich habe ein kleines Baby und schlafe nicht und
Ja.
so weiter, das ist nochmal ein eigenes Thema, kurz nach der Geburt, aber gibt es auch Depression. Aber grundsätzlich, das gilt darum, wenn man, das gilt, wenn man 0815 sein Leben weiterführt, normal ist,
Also wenn
ja.
man das, deshalb soll es ja auch über 2 Wochen andauern,
Kein
mindestens.
Stress von wegen Beziehung oder Familie, was auch immer. Und wenn es da dann trotzdem so ausschlägt, dann sollte man sehr wohl mit jemandem darüber reden.
Ja, auf jeden Fall. Also es muss nicht ein kurzes Ereignis sein, wobei man auch sagen muss, dass gerade dramatische Ereignisse oft eine Depression auch zur Folge haben. Also es kann schon
Das
auch.
meine ich ja eben ohne solche Ereignisse.
Genau, ja, aber deshalb sagt mir auch, es muss mindestens 2 Wochen
Ja.
anhalten und im besten Fall geht man dann auch wirklich, oder ich bitte alle, sich dann Hilfe zu holen und sich dann beim psychosozialen Dienst mal anzurufen und zu fragen, da gibt es ein Erstgespräch, das nichts kostet, da kann man das herausfinden und wenn es jetzt unter Anführungszeichen nur ein bisschen zu viel Stress im Job ist, was auch schlimm genug ist, weil das kann dann auch zum toxischen Stress werden und dann in weiterer Folge wieder zu einer Depression und zu anderen Störungen und auch körperlichen Beeinträchtigungen führen. Also auch alles nicht lustig, aber es ist dann nicht unbedingt eine Depression.
Was mir ganz wichtig war, um das jetzt dann abzuschließen, weil wir schon wieder ewig lang quatschen und wie immer jetzt dann langsam was essen sollten,
Natürlich.
das hat mir sehr geholfen in der Akzeptanz, dass ich das nun mal habe und immer schon hatte, ist, dass Depressionen ja tatsächlich nachweisbare Veränderungen im Hirn machen und ein Ungleichgewicht, aber dass es nicht nur in der Stimmung ist, sondern dass es nachweisbar im Hirn, in der Chemie sich etwas verändert. Bei einer Depression liege ich da
Ja,
richtig?
deshalb funktioniert auch die Psychopharmakologie so gut. Aber da werden wir mal einen Psychiater fragen, der uns auch ein paar Kostproben mitbringt.
Nein.
Nein, natürlich nicht, aber der das noch viel besser erklären kann. Und das ist oft auch natürlich neurologisch sehr gut zu behandeln und deshalb funktioniert ja die Pharmakologie so gut. Und die Antidepressiva funktionieren super und würden auch alleine nur durch Gabe von Antidepressiva würde man eine Depression bekämpfen können, aber nicht so gut wie mit psychopharmakeutischer Behandlung und Psychotherapie. Und vor allem ist es ganz, ganz wichtig in der Prävention, weil, wie wir schon gesagt haben, eine Depression kommt meistens rezidivierend, also immer wieder. Es gibt immer, es ist eine Wellenbewegung. Also wenn man depressiv ist, neigt man sehr häufig dazu, dass man immer wieder depressive Episoden hat. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, sich selbst so gut zu kennen, dass man das in einem sehr, sehr frühen Stadium erkennen kann und dann sofort gegenwirkt. Weil dann ist es wirklich gut in den Griff zu bekommen und dann kann man super. Super, oh ja, man kann super mit einer Depression leben, wenn man,
Meistens.
ja, wenn man sich Hilfe holt, wenn man das erkennt und rechtzeitig was dagegen unternimmt und sich vielleicht, meistens ist ja Depression vielleicht auch ein Zeichen von, ich kann nicht mehr, es hat ja auch eine Funktion. Meistens, es ist, vielleicht muss man dann
Meistens,
auch
ja.
was im Leben ändern. Vielleicht ist das nicht gesund, wie man sein Leben bislang verbracht hat. Vielleicht ist es sinnvoll, auch ein bisschen an seinen Lebensumständen was zu ändern, kann dann alles in einer Psychotherapie erarbeitet werden, zum Beispiel.
Es ist eine ernstzunehmende Krankheit. Und
Ja.
ja, es ist eine Krankheit. Und ja, auch wenn das so mit den eben Symptomen, die auch alltäglich sein können, wenn sie einzeln vorkommen, unter bestimmten Bedingungen, teilweise sehr manchmal schwierig ist zu differenzieren. Depressionen sind eine ernstzunehmende, wirklich schwierige Krankheit. Und es ist einfach wichtig, dass Menschen mit Depressionen ernst genommen werden. Und man ihnen auch den Platz, aber auch die Fürsorge, die sie brauchen, gibt. So.
Auf jeden Fall, Depression ist eine, unter Anführungszeichen, ganz normale Krankheit wie Corona. Und das habe ich jetzt nur gesagt, damit sich dieser Kreis des heutigen Podcasts wie Covid-19, Corona ist ja keine Krankheit, sondern ja nur das Virus. Covid-19 heißt die Krankheit. Also Depression und Covid-19 sind zwei Krankheiten, die man beide sehr, sehr ernst nehmen muss. Ein unfassbare Geschichte. Was für ein Bogen. Bin so stolz auf dich. In diesem Sinne, das nächste Mal geht es um irgendwas anderes.
Es wird, schauen wir mal, worum es geht.
Ziemlich sicher,
lass uns überraschen.
Mit Psychotherapie zu tun haben.
Wahrscheinlich.
Und
im Podcast.
Sicher im Podcast von, die E-Mail-Adresse habe ich jetzt. herr-und-frau-alltag@outlook.com. Für alle, die Hochrisikopatienten sind und tatsächlich von der Krankenkasse einen Brief bekommen haben.
Bitte gerne schicken. Außerdem für alle Fragen, Anregungen, Wünsche, gerne auch Geschichten, eigene Erlebnisse. Wir freuen uns auch, wenn wir mit euch reden können. Das ist unser Hund im Hintergrund. Gerne auch anonymisiert, das ist überhaupt kein Problem. Außerdem gibt es einen Instagram-Account, Herr und Frau Alltag, auf Instagram.
Ist das so?
Ist so.
Dann schönen
Abend,
Tag,
Zeit. Schöne was Zeit. Auch immer es gerade bei dir ist.
Schöne Zeit.
Schöne Zeit.
Bis zum nächsten Mal.